Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs über den großen Neustart oder einen kleinen Weltuntergang. Wieder an meiner Seite Gerd Evenunger. Hallo Gerd.
Hallo Tom, ich freue mich wie immer.
Ich freue mich auch wie immer und wir fassen noch mal kurz zusammen, worüber wir schon gesprochen haben, beziehungsweise nicht die ganze letzte Folge, aber zumindest worum es zum Schluss ging, nämlich um die Frage, was zum Beispiel Robert Habeck antreibt, Maßnahmen wirtschaftlicher Natur zu ergreifen, die das Land und die Leute hier so dermaßen belasten, dass die Gefahr besteht, dass wir tatsächlich in einen wirtschaftspolitischen, in eine wirtschaftspolitische Steinzeit zurückgeworfen werden. Die Frage haben wir tatsächlich noch nicht abschließend klären können. Ich fürchte, wir können sie auch jetzt nicht abschließend klären. Trotzdem nochmal, um reinzukommen, die Frage, was ist das Ziel von Habeck? Darüber sprechen wir dann gleich nochmal. Denn er hat ja von einem möglichen Lehman Brothers Effekt im Energiebereich gesprochen, was nichts anderes als der größt anzunehmende Unfall im wirtschaftlichen und Energiebereich und was dann bedeuten würde, dass wir tatsächlich gewissermaßen mit Energie zurückgebombt werden auf ein Niveau, das eigentlich schon lange, lange überwinden geglaubt war, aber das irgendwie wieder auf uns zukommt. Eine weitere Frage, die sich tatsächlich stellt, die haben wir auch schon kurz angeschnitten, ist die, dass ausgerechnet die Wirtschaft selbst, die Industrie, auch die Großkonzerne, dass die relativ stillhalten. Also es gab ein Interview mit dem Chef von BASF, das ist aber glaube ich auch schon irgendwie ein halbes Jahr alt oder so. Da hat er wirklich ein sehr düsteres Szenario gemalt und hat auch in diesem Interview gesagt, also es betrifft ja nicht nur BASF und es betrifft nicht nur die Chemie, sondern es wird dann Lebensmittelproduktion, es wird Textilproduktion, es wird alle möglichen Bereiche, auch Handys, Computer, wird es betrifft. Treffen, wenn wir quasi vom Gas abgeschnitten sind oder eben so eingeschränkt sind, dass die Wirtschaft so nicht mehr funktionieren kann. Aber der Rest der großen Wirtschaftsplayer hält sich doch sehr zurück. Und das finde ich auch interessant. Vielleicht erinnerst du dich, wie das war vor einigen Jahren, als es dann hieß, so jetzt wird aber endgültig der Mindestlohn eingeführt. Damals glaube ich noch 8 € oder 8,50
oder irgendwie sowas. Das war irgendwie
Holla. Da war aber vom Mittelstand bis Daimler-Benz irgendwie waren also wirklich die Alarmglocken am Schrillen und jetzt geht alles den Bach ab und jetzt, das ist ja grauenvoll und es stellte sich dann heraus, dass das alles nur heiße Luft war und der Mindestlohn zumindest die Wirtschaft nicht kaputt gemacht hat, allerdings gegen Altersarmut auch nichts ausrichten konnte, weil er viel zu niedrig war. Aber das nur am Rande. Gut, beim Mindestlohn, der also vergleichsweise wenig Auswirkungen auf die Wirtschaft hatte und hat, war das Geschrei groß. Und jetzt bei Ankündigungen, die eigentlich so ja nahezu jede Branche treffen und selbst Branchen, die nicht betroffen sind, werden ja geführt von Menschen, die wiederum Energie brauchen, Heizung zu Hause anmachen wollen, Auto fahren wollen und so weiter. Das heißt also faktisch, du hast es in der ersten Folge schon gesagt, faktisch sind 80 Millionen Bundesbürger aktiv und akut betroffen. Und trotzdem hält die Wirtschaft irgendwie die Klappe. Eine weitere Frage, die ich so in den Raum stelle, ich verstehe es nicht.
Ja, also wie gesagt, das ist das, was ich in der letzten Folge schon so zusammengestammelt habe. Ich verstehe es eben auch nicht. Ne? Also man sieht, was passiert, steht fassungslos davor, wenn der Wirtschaftsminister kündigt einen Lehman Brothers Effekt an. Ne? Ja. Das heißt, er weiß, was da passieren wird und er sagt im gleichen Atemzug mehr oder weniger deutlich, dass er nichts dagegen tun wird.
Ja, Moment, also er sagt, dass es sein könnte. Er sagt nicht, dass es so kommt. Aber wir sind uns einig, dass etwas, das vielleicht in diese Richtung geht, wenn kein Umsteuern vorgenommen wird, auf jeden Fall passiert. Das nur fürs Protokoll nicht. Das heißt, Moment, genau, okay. So hat er das aber nicht gesagt.
Ja. Also okay. Ja, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Aber es gab auch in der deutschen Presse gab es immer wieder Forderungen nach einem Gasembargo, nach dem Embargo, also nach der Unterbrechung der Gaskäufe aus Russland. Ne? Das, die deutsche Presse, Spiegel, Christian Neff, wie sie alle heißen, haben das immer wieder gefordert, sozusagen als Bestrafung Russlands, wir kaufen nicht mehr euer Gas, wir machen ein Gasembargo. Mhm. Welche Auswirkungen das auf die deutsche Industrie, auf Deutschland gehabt hätte, war denen offensichtlich scheißegal. Es war vielleicht auch zu wenig Wissen, also vielleicht ist es auch einfach mangelhaftes Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge. Der deutsche Wohlstand basiert auf der Verfügbarkeit von günstiger russischer Energie. Hm. Und das will man in Deutschland nicht begreifen, vielleicht aus Arroganz, vielleicht aus Überheblichkeit, vielleicht auch einfach nur, weil man die Fakten leugnet. Wenn man fordert, Russland zu bestrafen mit einem Gasembargo, schneidet man sich selbst ins eigene Fleisch. Ja. Und jetzt ist es so, irgendwie die Nord Stream 1 muss irgendwie gewartet werden. Es läuft, es kommt immer weniger Gas in Deutschland an. Die Jamal Pipeline, da gibt es Störungen in der Ukraine. Nord Stream 1 muss gewartet werden. Ist anscheinend routinemäßig so. Wusste ich vorher auch nicht. Einmal im Jahr wird das für 10 Tage abgeschaltet.
Und im Sommer macht ja Sinn. Also klar.
Im Sommer macht es auch Sinn.
Ja.
Eine Turbine ist anscheinend zur Wartung nach Kanada, die kann nicht zurücktransportiert werden.
Was wieder an den Sanktionen liegt.
Weil wegen den Sanktionen.
Ja.
Ja. Das heißt, wir schaden uns massiv selber. Ich gehe davon aus, Russland hat angeboten, während der Zeit von der Wartung von Nord Stream 1 könnte man Gas durch Nord Stream 2 laufen lassen. Das wollen wir nicht.
Ja. Ja.
Wir machen unsere Katastrophe selber.
Ja.
Das ist die bittere Erkenntnis. Und die allerbitterste Erkenntnis ist, dass die Bundesregierung offensichtlich gegen die Interessen der Deutschen und der deutschen Bürger, der deutschen Industrie arbeitet. Warum sie das tut, welchen Vorteil sie sich davon erhofft, das ist mir absolut schleierhaft. Auch Amerika, die Vereinigten Staaten können meines Erachtens auch kein Interesse daran haben, dass Deutschland hier so völlig den Bach runtergeht, weil auch Amerika braucht irgendwie Absatzmärkte.
Ja, lass uns das noch kurz hinten anstellen. Zu den Sanktionen nochmal und den Auswirkungen finde ich und auch eben zu diesen Forderungen nach einem Gasembargo. Gerade vor kurzem hat das ausgerechnet hier die Luisa Neubauer bei Lanz mehr oder weniger indirekt gefordert. Hat also Ralf Stegner, der übrigens in dieser Sendung für mich eine insgesamt ziemlich gute Figur gemacht hat, zu meiner Überraschung, aber den fand ich sehr gut und der hat sich auch nicht so ohne weiteres in die Ecke stellen lassen, also der hat mich wirklich positiv überrascht, wo also eine Sarah Wagenknecht oder eine Ulrike Gero am Ende mehr oder weniger ratlos dastehen und sich denken, was war denn das für ein Film, wieso bin ich hier überhaupt hergekommen? Konnte ein Stegner für mein Empfinden mit breiter Brust rausgehen und sagen, jo, mich habt ihr nicht fertig gemacht. Mhm. Also das hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Aber das nur am Rande. Also selbst eine Luisa Neubauer fordert also ein Gasembargo, was natürlich auch klimatechnisch völlig absurd ist. Aber sie ist da auch nicht die hellste Torte auf der Kerze. Kerze auf der Torte irgendwie. Ja. Also ich habe die ganze Sendung gesehen und ihre Argumentation war völlig diffus und unlogisch und in sich selbst widersprüchlich. Wollte ich aber gar nicht drauf hinaus. Worauf wollte ich denn hinaus? Ach so, genau. Sanktion, Sanktionsauswirkungen. Wir alle wissen oder haben eine Ahnung davon, was auf uns zukommt. Selbst der uninformierteste Bürger wird mittlerweile wahrscheinlich geschnallt haben, okay, also das ist kein Kindergeburtstag hier. Und ich merke es ja auch jetzt schon, mein Anbieter hat mir schon höhere Abschläge aufs Auge gedrückt und ich muss mit Nachzahlungen rechnen. An die Tankstelle fahre ich eigentlich nur, wenn es mir besonders gut geht oder ich sowieso gerade heul. Das heißt also, jeder merkt ja schon die Auswirkungen. Interessanterweise wird aber überhaupt nicht, es sei denn, ich habe es einfach bisher nicht mitbekommen, über die Auswirkungen in Russland direkt gesprochen. Und also, weiß nicht, kriegst du davon irgendwas mit im Mediengetümmel hier?
Also, ich krieg immer mal wieder so mit, dass gesagt wird, die Sanktionen wirken.
Ja, warum?
Aber faktisch gibt es dafür keinerlei Beleg. Also im Gegenteil.
Ja.
Ne? Also die Sanktionen gehen völlig nach hinten los. Der Rubel ist aktuell die stärkste Währung, glaube ich, weltweit. Ne, nachdem Russland erklärt hat, an nicht befreundete Staaten Gas und Öl nur noch in Rubel zu verkaufen und ein entsprechendes Verrechnungsregime da eingeführt hat, ist der Rubelkurs durch die Decke gegangen. Der ist für einen Euro kriegt man, glaube ich, gerade irgendwie 54 Rubel. Auf dem Höhepunkt der Krise, als die Sanktionen eingeführt wurden, waren es mal 127.
Das ja, als ich drüben war, das war Anfang Mai, also um den 9. Mai rum, ja. Da waren es, glaube ich, 75 irgendwie,
ja.
Sowas in den Dreh. Als wir ankamen, ich glaube, als wir dann abgeflogen sind, eine Woche später waren es 69 oder so.
Ja,
oder so.
Ja.
Genau. Aber okay, also trotzdem gibt es natürlich auch in Russland eine Inflation.
Es gibt auch in Russland Inflation, die geht allerdings nicht über die Energieträger. Das ist eher so das, was man da Parallelimport heißt. Das, ne? Also Parallelimporte wird das irgendwie genannt, dass man praktisch Waren, die jetzt sanktioniert sind, die bekommt man aus Ländern, die bereit sind, die trotzdem weiterhin zu liefern. Also man kauft dann Cola jetzt halt nicht mehr irgendwie in den USA, sondern irgendwie über Weißrussland oder China. Also es gibt nach wie vor alles, es gibt alles, es sind einige Produkte sind einfach deutlich teurer geworden, weil sie einfach nochmal praktisch über einen weiteren Zwischenhändler verkauft werden.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie mit dem russischen Gas über Polen oder die Ukraine oder Spotmärkte. Also es ist ja sowieso Quatsch, dass wir gar kein russisches Gas mehr bekämen. Wir kaufen es nur teurer ein, ne?
Ja.
Und verkaufen es ja auch, ne?
Also ja, wir verkaufen
insbesondere Polen, nach Polen.
Ja, Polen. Also Polen hat groß getönt, wir verzichten auf russisches Gas, ja, genau. Wir kaufen unser Gas. Was ich dann nicht gesagt habe, ist, wir kaufen unser Gas jetzt in Deutschland, da hätten wir halt, ja, deutsches Gas.
Ja, ich glaube, aber jetzt haben die Polen auch aufgehört, deutsch-russisches Gas sozusagen zu kaufen. Und das liegt aber, glaube ich, im Wesentlichen daran, dass die Speicher inzwischen so voll sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit. Also das vielleicht auch nochmal zur Schizophrenie dieser Sanktions- und Wirtschaftspolitik. Also ja. Unsere Speicher könnten sehr wohl deutlich voller sein, wenn das Embargo Polen nicht von uns russisches Gas bekäme und wir wiederum, glaube ich, aber durchaus russisches Gas, glaube ich, über die Ukraine, da bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher, aber zumindest über Spotmärkte dann eben auch einkaufen, so dass letztlich, es ist ja auch physisch, es ist ja auch total schwer, ich meine, wie willst du sagen, also du kannst natürlich sagen, hier eben Beispiel Coca-Cola, also gut, also in einer Cola-Flasche ist Cola drin, in der Pepsi-Flasche ist Pepsi drin. Man könnte natürlich jetzt unterstellen, dass da böse Menschen die Flascheninhalte vertauschen, aber gehen wir mal davon aus, also das kann man physisch trennen. Bei Gas ist es halt schwieriger, ne? Es ist dann irgendwie hier und dann ist es da und dann über Umwege und Pipelines und Jamal oder Nord Stream 1 oder 2, ja gut, 2 nun im Moment nicht, aber gibt ja nun auch mehr als 2-3 Pipelines auf der Welt und da fließt das Gas dann munter hin und her und was jetzt letztlich russisches, ukrainisches oder niederländisches oder katarisches ist oder was auch immer, das weiß dann ja auch kein Mensch mehr, das ist auch gar nicht umsetzbar. Aber tatsächlich glaube ich auch, und soweit ich das jetzt auch anhand der Kontakte beurteilen kann, die ich nach Russland habe, ist es tatsächlich so, dass die Sanktionen, die sind nicht schön, aber großes Drama sind die im Prinzip auch nicht.
Nee, die sind kein großes Drama, im Gegenteil. Also das, was, die haben eher so einen Gründerzeitboom ausgelöst, ne?
Ja.
Also es wird unglaublich viel, also es geht unglaublich viel darum, die Abhängigkeit vom Import von Westprodukten, von westlichen Produkten zu ersetzen.
Ja.
Als ich jetzt da war, da habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, es gibt vermehrt chinesische Autos auf russischen Straßen,
ja.
Marken, die ich vorher nie gesehen habe.
Ja.
Wenn der Westen zickig ist, dann wird halt kein VW und kein Mercedes mehr gekauft, dann kauft man halt ein chinesisches Auto, die fahren auch gut.
Ja. Naja, und McDonald's irgendwie oder so. Also das habe ich meine, das habe ich ja gesehen, als ich drüben war. Ich war in Woronesch und in Moskau und speziell in Moskau, da war ich dann irgendwie in so einer großen Einkaufsmall, weil meine Schuhe kaputt gegangen sind. Und da waren sie alle, ne? McDonald's und Burger King und Adidas und einige hatten dann auch zu, andere hatten nicht zu. Das war aber auch schwer dann einzuordnen, weil das der Sonntag vor dem Tag des Sieges, also vor dem 9. Mai gewesen ist. Und da war ja sowieso speziell in Moskau, in ganz Russland, aber in Moskau sowieso quasi Ausnahmezustand. Ich weiß also nicht, welche Läden womöglich unter anderen Umständen auch Markenläden dann geöffnet hätten. Und selbst wenn sie nicht öffnen oder selbst wenn sie wirklich abgezogen sind, das habe ich auch schon mitbekommen im Mai, dann machen wir unsere eigenen Burger oder wir übernehmen die Produktlinie und nennen sie dann anders oder so. Also das mit der Neuorientierung, das habe ich tatsächlich im Mai, also locker nochmal 1-2 Monate vorher, auch schon erlebt und das erlebt man auch ganz besonders bei der Jugend, interessanterweise, die ja quasi westlich geprägt eigentlich aufgewachsen ist und Burger King, McDo und hier, Starbucks und wie sie alle heißen, irgendwie, da reagieren Jugendliche schon ziemlich angepisst drauf. Und können das gar nicht verstehen und machen dann eben auch der Politik Vorwürfe. Wie konntet ihr mir nur irgendwie mein Lipton-Eis oder Lipton-Eistee oder Starbucks oder so wegnehmen? Also da sind die wirklich extrem, teilweise richtig heulerisch drauf. Irgendwie ist es unglaublich. Auf der anderen Seite, ich habe da aber auch mit einigen Studenten gesprochen und mit gar nicht so wenigen. Und die sagen auch, ja gut, wir sprechen jetzt teilweise auch untereinander und auch irgendwie mit älteren Leuten darüber, dass wir uns da vielleicht auch, und jetzt kommt das große Wort, zu abhängig gemacht haben. Also das, was hier im Westen dann immer auf die Energie bezogen gesagt wird, wir sind viel zu abhängig von den Energielieferungen Ölgas aus Russland, sagt jetzt auch die Jugend in Russland, naja, letztlich sind wir viel zu abhängig von diesen ganzen westlichen Produkten. Und wir haben verstanden, dass in Anbetracht dessen, was der Westen jetzt abzieht, wir im Prinzip auf der sichereren und besseren Seite sind, wenn wir jetzt zusehen, dass wir da was Eigenes entwickeln. Und das wird ja massiv getan. Auch ein Zahlungssystem wird entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob womöglich sogar schon Pipelines in Richtung China geplant oder womöglich sogar schon angefangen sind. Vielleicht weißt du das besser
als ich. Also doch, es gibt relativ große Projekte. Es gibt irgendwie Sila Sibir. Also gibt ein großes Pipeline-Projekt, das aus Sibirien Gas nach China transportiert. Die Pipeline wird erweitert. Es gibt Lieferverträge von Öl, mit Öl nach Indien. Bedingt durch die Sanktionen, also ich kann es nur wiederholen, ne? Also durch die Sanktionen schwimmt Russland im Geld gerade. Ne? Die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Problem. Aber als ich da war, gab es in St. Petersburg das Petersburger Internationale Wirtschaftsforum und da wurden Verträge im Wert von 100 Milliarden Dollar abgeschlossen mit ausländischen ausländischen Firmen, Konzernen und so weiter. Russland hält seinen Markt nach wie vor offen, aber halt dann eben nicht für europäische Produkte oder für Produkte aus der Europäischen Union. Dann kommen sie halt aus China oder aus der Türkei. Also da gibt's eine vermehrte Zusammenarbeit. Dann, wir haben uns da einfach schlicht und ergreifend ins eigene Fleisch geschnitten. Das muss man sagen. Und wir bestehen ja darauf, wir sagen ja nicht, okay, das war jetzt einfach saublöd, was wir gemacht haben, jetzt müssen wir diesen Fehler korrigieren, ja, und wir müssen jetzt vielleicht doch mal einfach einen Schritt auf Russland zugehen und mit denen mal reden, sondern nein, wir reden nicht mit Russland, wir reden mit denen nicht, partout nicht, und wir verfolgen das Sanktionsregime weiter, ne? Wir haben 6 Sanktionspakete geschnürt und jetzt wird das 7. geschnürt in der Hoffnung, dass das dann wirklich Russland in die Knie zwingt und auch das wird nicht passieren. Ne? Ja. Das wird nicht passieren. Das ist so die Idee von Wahnsinn, ne? Irgendwie immer wieder das Gleiche zu tun und dann ein anderes Ergebnis zu erhoffen. Das ist der Zustand, der politische Zustand der Europäischen Union und eben auch Deutschlands. Das muss man sagen.
Ja, dazu, wir hatten es ja schon mal kurz angesprochen, jetzt vielleicht auch nochmal auf die BRICS-Staaten zu kommen, aber nicht nur auf die, sondern erstmal überhaupt die Informationen kundzutun, dass dieses Sanktionsregime oder dass diese Gruppe von Ländern um das Sanktionsregime herum ja eigentlich verschwindend gering ist. Ja. Also es ist ja weltweit so, dass es gibt, glaube ich, 193 Länder und irgendwie, ich glaube, 38 oder so machen mehr oder weniger intensiv bei dieser Regimepolitik mit, Sanktionspolitik mit. Die restlichen Länder sind entweder neutral oder verhalten sich sogar eher pro-russisch. Und die Tatsache, dass jetzt diese BRICS-Staaten ja sich auch gerade kürzlich, ich glaube, fast parallel zum zum G7-Treffen oder sogar parallel zum G7-Treffen getroffen haben, ist ja jetzt auch vermutlich kein Zufall, vielleicht auch doch, aber jedenfalls ist es schon eine interessante Sprache. Und die BRICS-Staaten bilden, glaube ich, wie viel Prozent der Weltbevölkerung ab? Ich komme jetzt nicht drauf.
Ich weiß es nicht, aber
ein deutlich
größeren Teil als der Westen.
Ja, ich glaube, der Westen, da sind es 800 Millionen oder irgendwie sowas. Ja, der Rest geht dann ein Großteil des Restes geht dann Richtung BRICS-Staaten. Ja. Also da gibt es erstmal ein extremes Ungleichgewicht und es gibt ja mittlerweile auch, ich glaube, Iran und Argentinien oder Brasilien, ich weiß es nicht genau.
Argentinien und der Iran treten bei.
Genau.
Ich glaube, die Türkei hat auch Ambitionen.
Genau. Ja, die Türkei ist da ja sowieso, man könnte sagen neutral, man könnte auch sagen, das sind Füchse im Prinzip. Also so ein bisschen wie die Chinesen. Die Chinesen versuchen sich ja auch zu den westlichen Staaten, über die wir jetzt sprechen, so ein bisschen die Leitung offen zu halten. Aber auf der anderen Seite machen sie eben auch fleißig Geschäfte mit Russland. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Sanktionen können natürlich schon deswegen nicht funktionieren, weil es mittlerweile, man muss es ja so sehen, es sind ja relativ unbedeutende Länder eigentlich, die ausgesprochen haben. Also ich glaube, jetzt habe ich, glaube ich, heute irgendwie gehört, dass Großbritannien jetzt aus Weißrussland, glaube ich, kein Metall mehr importieren will und noch irgendwie ein paar andere Dinge oder so, wo ich dann auch so denke, ja, das wird ja Lukaschenko in die absolute Tränenflut stürzen, dass England da jetzt irgendwie keinen Stahl oder Metall mehr importieren will. Was das dann wiederum für die britische Wirtschaft bedeutet, wäre auch nochmal eine spannende Frage. Aber das hatten wir ja tatsächlich vorhin schon. Also sämtliche Sanktionen, die getroffen werden, führen faktisch zu keinen großartigen Auswirkungen beim Bestraften.
Nee.
Bei Russland, Weißrussland kann ich jetzt nicht einschätzen, aber vermutlich auch da irgendwie nicht, führen stattdessen zu erheblichen Auswirkungen auf der wirtschaftlichen Seite der westlichen Staaten. Und was du eben sagtest, es ist eine komplette Beratungsresistent. Und da sind wir jetzt zum Abschluss, ein paar Minuten haben wir noch, dann musst du weg. Zum Abschluss tatsächlich nochmal bei der Frage, wieso, weshalb, warum wird das eigentlich gemacht? Wir haben die ja bisher nicht beantworten können. Und in der kriminalpolizeilichen Arbeit ist es ja so, dass man eigentlich alles durchdenken muss. Und wenn dann am Ende etwas übrig bleibt, das schlüssig ist, dann kann das eigentlich nur die Wahrheit sein.
Und, ja, das ist, ja.
Ja, und also verschwörungstheoretisch, das ist ja auch ganz wertfrei. Das ist ja eine vernünftige kriminologische Herangehensweise. Und für mich ist es tatsächlich so, das hat sich auch im Laufe der Sendung so ein bisschen herausgebildet, dass ich tatsächlich denke, okay, Habeck und Co. sind A, von einem gewissen Größenwahn gesteuert. Also ich glaube schon, dass Größenwahn da definitiv eine Rolle spielt. Sie sind B, gelenkt von dieser eng mit dem Größenwahn zusammenhängenden Annahme, es wird schon gut gehen. Irgendwie ist es ja seit dem Zweiten Weltkrieg immer irgendwie gut gegangen. Und dementsprechend wird es auch diesmal gut gehen. Und der dritte, wahrscheinlich der entscheidende Punkt, der dann auch das Verschwörungstheoretische unterstreicht. Ja, ich glaube, die haben, so Leute wie Habeck haben wahrscheinlich wirklich Unterstützer, die ihm sagen, so sinngemäß, es soll dir an nichts mangeln. Und da vielleicht dann nochmal zur Frage, weil du sagtest irgendwie, die USA können ja kein Interesse daran haben, jetzt Deutschland oder Europa als Absatzmärkte zu verlieren. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, ob das unbedingt stimmt. Denn ein Absatzmarkt kann natürlich ein Land sein, das mehr oder weniger auf Augenhöhe, unterstellen wir das jetzt mal, auch wenn das im Prinzip faktisch gar nicht mehr der Fall ist, aber unterstellen wir jetzt mal eine gewisse Augenhöhe oder eben komplett drunter. Also ich meine, wie viele Länder haben die USA schon ausgebeutet, wo es natürlich nicht auf Augenhöhe ging, sondern wo es kriegerisch ging, wo es mit Landgrabbing zum Beispiel ging in afrikanischen Ländern. Also allein, was da mit Landgrabbing irgendwie an Geld gemacht wurde und gleichzeitig aber an Ausbeutung dieser Länder passieren konnte, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist der helle Wahnsinn. Und da sind halt die Amerikaner durchaus erheblich mit dran beteiligt. Und warum denn nicht auch in europäischen Ländern?
Ja, aber ich meine, gut, auf Augenhöhe waren wir mit den USA noch nie, ne? Also wir waren hier immer der Vasallenstaat und das wurde uns mal mehr, mal weniger deutlich gemacht. Habeck hat das, was für einen Ausdruck hat er benutzt? Irgendwie dienend führen oder irgendwie?
Nee, ja, irgendwie so.
Naja, auf jeden Fall, da wurde ja schon sozusagen die ganze Abhängigkeit von den USA in einen Begriff gegossen, der dann gleichzeitig auch noch den Führungsanspruch Deutschlands wahrscheinlich in der Europäischen Union oder was auch immer das sei, damit gemeint hat, irgendwie da noch den Führungsanspruch erhoben. Aber also wenn, also so auf Augenhöhe war das nie. Aber jetzt sozusagen das, was jetzt in Aussicht steht, das ist ja wirklich der Verfall der deutschen Wirtschaft, der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes, der Verlust von wirklich dem Kern der deutscher Wirtschaftsstärke, von deutscher Kraft eigentlich, ne? Dass wenn die deutsche Industrie wirklich kaputt gehen sollte, dann zieht das ja wirklich eben nicht nur dann ist ja nicht nur die Wirtschaft weg, sondern dann steigt die Arbeitslosigkeit, dann gibt's Verelendung, dann gibt es irgendwie eventuell sinkt dann die Lebenserwartung und so weiter. Und natürlich sinkt vor allem auch die Kaufkraft, ne? Und ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie unsere Partnerländer, die gerne irgendwie auch Absatzmärkte brauchen für irgendwie ihre Produkte, ob die da ein großes Interesse dran haben. Also ich hab da wirklich meine Zweifel. Aber
naja, gut,
wie gesagt, also ich stehe, vielleicht wissen es die Leser, vielleicht haben die Leser und die Zuhörer die Zuhörenden irgendwelche Ideen. Wie ja. Ich stehe vor einem Rätsel, weil offensichtlich bestreibt die deutsche Politik aktuell die Zerstörung der deutschen Wirtschaft. Und mir ist es ein Rätsel, wozu das gut sein soll und wohin das führt. Machen Sie es aus Blödheit? Machen Sie es aus einer Absicht, die mir einfach verschlossen bleibt? Ne? So, ich das kann ja alles sein. Vielleicht brauchen wir den Dialog, um da gemeinsam drauf zu kommen, was dieser meiner Meinung nach Suizidversuch Deutschlands, der politische und wirtschaftliche Suizidversuch Deutschlands sein soll. Vielleicht gibt es ja irgendwie Ideen eines größeren Sinnzusammenhangs, die mir irgendwie, der mir irgendwie nicht einfällt. Aber ich finde es bitter, was gerade passiert.
Naja, ich meine, man könnte natürlich vielleicht das nochmal abschließend, um nochmal eine Theorie in den Raum zu werfen, man könnte natürlich auch sagen, es ist natürlich alles richtig. Also wenn es so weitergeht, stürzen wir in urzeitliche wirtschaftliche Verhältnisse zurück. Aber vielleicht ist das ja auch das, was dann als kreative Zerstörung betrachtet wird, sozusagen auf dem Weg einer zum Beispiel US-amerikanischen Kolonie, die dann letztlich die verbrannte Erde mehr oder weniger neu besät und dann mehr oder weniger neu aufbaut und dann von vornherein gleich ein System installiert, das vielleicht schon vorher durchdacht wurde und das dann für eine Übergangsphase erstmal eine Menge Leid und vielleicht auch Bürgerunruhen, Hunger, Tod, vielleicht auch sonstige kriegerische Auseinandersetzungen innerhalb Europas zum Beispiel zur Folge haben kann. Aber wenn sich das dann irgendwie alles beruhigt hat, dann kommt man sozusagen von außen mit den großen Stiefeln und steigt aus dem Hubschrauber und sagt, so, jetzt fangen wir nochmal ganz von vorne an oder so.
Ja. Vielleicht ist das der Great Reset, ja.
Ja, vielleicht ist es das. Also also mir bleibt wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel an Ideen übrig, die erklären könnten, warum jetzt hier der wirtschaftliche und somit auch der politische und gesellschaftliche Suizid vorbereitet wird. meine stille Hoffnung ist immer noch, dass vielleicht irgendetwas passiert oder irgendetwas veranlasst wird, das passiert, das dann zu einem Umdenken führt, ohne Gesichtsverlust oder so, so dass man nochmal so aus der Nummer rauskommt. Das ist so das, worauf ich immer noch hoffe. Wenn das aber nicht passiert, dann ja, läuft es wohl darauf hinaus, dass hier irgendwann kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und ja, das wäre dann eine kreative oder auch extrem destruktive Zerstörung. Destruktive Zerstörung ist auch eine Doppelung, aber egal, du weißt, was ich meine. Könnte dann aber zur Folge haben, dass man dann tatsächlich irgendwann sagt, okay, jetzt bauen wir da mal irgendwas ganz Neues auf. Irgendwas, wo keiner mehr Geld hat und lauter glückliche Menschen, hatte ich schon von glücklichen Menschen gesprochen? War schon mal lauter da. Glückliche Menschen und die Umwelt ist intakt und so weiter und vielleicht so, vielleicht auch nicht. Wir müssen es letztlich im Raum stehen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer dann noch auch Ideen haben, die entweder in die gleiche Richtung gehen oder vielleicht auch ganz andere Modelle präferieren. Sind wir wahnsinnig gespannt jedenfalls. Unsere Ratlosigkeit werden wir jetzt auch hier ganz offenherzig beibehalten, denn die ist nun mal da. Es gibt ein paar Ideen und ich habe mit dir und ich habe mit anderen Leuten auch schon über ein paar Ideen gesprochen und richtig befriedigend waren eigentlich überhaupt keine Antworten, die ich selbst gegeben habe oder auch bekommen habe, weil am Ende das große Fragezeichen im Raum steht, ja, sind die denn alle vollkommen bescheuert? Das gibt es doch gar nicht. Und ja, damit schließen wir vielleicht an der Stelle. Ne?
Ja, ja, aber sozusagen die Erkenntnis, die sind einfach nur total doof, die finde ich völlig unbefriedigend. Also ich weiß es nicht. Also ich,
ja, ja, ja.
Ich glaube das auch nicht.
Nein, nein, das, wie gesagt, ich glaube es auch nicht. Also ich speziell ein Habeck ist definitiv nicht doof. Aber wie gesagt, dass jemand die Hand drüber hält, dass Größenwahn dabei ist, dass vielleicht dann dieses, ach, es wird schon gut gehen dabei ist oder irgendwas wird schon passieren, dass sich das oder irgendjemand wird uns helfen oder so. Irgendwie sowas muss es sein. Also reine Dummheit ist es nicht, aber Dummheit komplett auszuschließen, wie es ja auch gerne mal gemacht wird, von wegen, die sind nicht dumm, da steckt ein Plan dahinter.
Das muss auch nicht sein.
Ja. Nein, da gehe ich auch nicht mit. Also wenn wir jemals eine Politikergeneration hatten, die mit einem gehörigen Maß an Dummheit ausgestattet ist, dann die 2022 und folgende Jahre. So viel ist mir sicher. Ja. Ja. Dann haben wir es erstmal, ne? Du musst gleich noch weg, du hast einen Termin. Ich räume inzwischen auf und wünsche dir noch einen schönen Abend und ja, freue mich aufs nächste Mal und bis bald.
Freue mich auch aufs nächste Mal. Ich danke dir.
Jo. Jetzt dann. Tschüss.
Tschüss.